Wir sind im zweiten Petrusbrief heute Morgen. Wir fangen den zweiten Petrusbrief an. Wer eine Bibel braucht, wir haben hinten am Tisch oder beim Tisch ein paar stehen. Könnt ihr gerne eine ausborgen, wenn ihr eure eigene nicht da habt. Zweiter Petrusbrief. Zweiter Petrusbrief ist an dieselben Empfänger wie der erste Petrusbrief geschrieben. Das lesen wir im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 1, nämlich an Christen in Kleinasien, heutigen Türkei. Und Petrus hat diesen Brief kurz vor seinem Tod geschrieben. Wenn ihr hier im Vers 14 im Kapitel 1 lest, da steht: Ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Also Petrus wusste, dass er bald sterben würde, und er wusste auch, wie er sterben würde. Jesus hat ihm das schon in Johannes 21 vorhergesagt. Petrus ist gekreuzigt worden und hat gesagt: Ich bin es nicht wert zu sterben wie mein Herr, also bitte kreuzigt mich, auf den Kopf gedreht. Und das haben sie dann mit ihm gemacht. Aber hier haben wir die letzten Worte von Apostel Petrus. Diesen Apostel, den wir so lieben. Oder zumindest viele von uns. Warum? Naja, weil er uns so ähnlich ist. Ne? Er hat geredet, als er besser hätte schweigen sollen oder zuhören sollen. Er hat geschlafen, als er hätte beten sollen. Er war stolz, als er demütig hätte sein sollen. Er ist drauf losgerannt, wenn er besser hätte warten sollen. Er ist der einzige Jünger, der dafür bekannt war, dass er auf dem Wasser gegangen ist, aber auch, dass er untergegangen ist. Er hat große Offenbarungen gehabt: Du bist der Christus, und ist zurechtgewiesen worden gleich danach. Er hatte große Leidenschaft für Jesus, hat aber auch versagt im richtig großen Rahmen. Er war der einzige Jünger, der dafür bekannt war, dass er Jesus verleugnet hat. Er hat riesen Glaubensschritte gemacht und riesen Fehler gehabt. Sein Geist war willig, sein Fleisch war schwach. Und deswegen können wir uns so gut mit ihm identifizieren. Und das Leben von Petrus ermutigt uns, weil es uns zeigt, was Gott tun kann. Durch einen Menschen, der schwach ist, aber der sich Gott hingibt und sich ihm anvertraut. Petrus ist ein lebendiges Zeugnis für die Gnade Gottes. Und das ermutigt uns, dass er auch uns gebrauchen kann. Petrus kannte die Gnade Gottes und er spricht auch viel darüber. Im ersten Petrusbrief haben wir das schon gesehen. Er kannte seinen Herrn. Gerade im ersten Kapitel hier wird uns oft das Wort Erkenntnis auffallen. Oder wenn ihr die Hausaufgabe gemacht habt und mal durchgelesen habt, ich frage jetzt nicht, wie viele es gemacht haben, aber dann wisst ihr das schon, dass Erkenntnis eines dieser Schlüsselworte ist in diesem Brief. Jesus kennen. Letzten Worte von Petrus. Die letzten Worte eines Menschen sind eigentlich immer beachtenswert, ne? Die haben meistens einen sehr klaren Blick für das, was wichtig ist oder das, was wesentlich ist. Und Petrus wird uns die Wichtigkeit von Gottes Wort betonen, von Gottes Gnade, einfach Gott zu kennen. Und dann, wenn das so ist in unserem Leben, dann werden uns auch Irrlehrer nicht schaden können, mit denen sich der Petrus dann später noch herumschlagen wird. In diesem Brief, Petrus war ein Hirte, er hatte ein Hirtenherz. Jesus hat gesagt: Weide meine Schafe, und er beschützt sie hier vor den Wölfen. Das werden wir später noch sehen in dem Brief. Aber wie jeder Brief beginnt er erstmal mit dem Absender. Damals war das zumindest so. Weil ihr wisst, die haben auf Schriftrollen geschrieben und wäre ein bisschen mühsam gewesen, wenn sie erst den ganzen Brief hätten aufrollen müssen, um zu sehen, von wem ist er eigentlich. Also zuerst haben wir den Absender, hier im Vers 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Knecht oder Sklave und Apostel, so bezeichnet sich der Petrus. Zeigt, wie demütig der Petrus war. hat viel gelernt seit den Streitereien mit den anderen Jüngern, wer der Größte unter ihnen ist. Er hat seinen Platz gefunden, er hat seine Identität gefunden, er hat sich sicher gefühlt in dem, wer ist in Jesus Christus und seine Berufung. Er musste nicht länger kämpfen um Positionen oder Ansehen, Anerkennung von Menschen. Das ist immer ein Zeichen von Unsicherheit eigentlich und von Unreife, wenn wir das tun. Er schreibt uns hier, er war ein Apostel und er muss das hier erwähnen, weil er falsche Lehrer zurechtweisen muss. Also Petrus hatte apostolische Autorität, aber ich finde das sehr interessant und bedeutsam, dass er sich zuerst als Sklaven bezeichnet. Beim Petrus, der erste Papst angeblich, das ist wie er von sich spricht, er sagt, ich bin Sklave von Jesus Christus, er war ein demütiger Mann. Und ich möchte uns nur daran erinnern, was er im ersten Petrusbrief geschrieben hat, im Kapitel 5, die Verse 5 und 6, da hat er uns geschrieben, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten, also den Leitern unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Seite. Petrus hat sicher daran gedacht, an das, was Jesus ihnen gesagt hat. Er hat gesagt, dass der Größte unter euch, er soll euer Diener sein. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden von Gott. So läuft es im Reich Gottes. Vielleicht hast du den Eindruck, hast du am Herzen, dass Gott dich in einer leitenden Position haben will. Und das ist nichts Schlechtes an sich. Paulus schreibt dem Timotheus, wer nach dem Aufseherdienst, also nach dem Leiter, Ältestendienst trachtet, der begehrt ein schönes Werk. Aber was ist, wenn die Leute dich nicht mit offenen Armen empfangen? Dich nicht anerkennen oder das anerkennen, was du auf deinem Herzen hast. Was ist Gottes Rat für dich in der Situation? Na, hier ist sein Rat, hier ist Gottes Wegbeschreibung dorthin. Er sagt, demütige dich. Sei ein Diener. Hey, das ist die Jobbeschreibung für einen Leiter, oder? Also wenn du dich demütigst und dienst, ist es ein gutes Training. Gute Vorbereitung. Voraussetzung für geistige Leiterschaft ist ein gewisses Maß an geistlicher Reife. Ihr kennt die Listen in 1. Timotheus und im Titusbrief, dass wir ein Vorbild sind. Voraussetzung ist ein dienendes Herz. Also fang an mit dienen. Demütige dich selbst. Und dann zu seiner Zeit wird Gott dich erhöhen, wenn er das will. Ich meine, er kennt dich und er weiß, wann du bereit bist. Und wenn du demütig bist, dann kann er dich gebrauchen. Und so, wenn wir Gott das Erhöhen überlassen in unserem Leben, das macht alles so viel stressfreier. Und wir sind auch ein viel besseres Zeugnis. Ist eigentlich sehr hässlich, wenn Christen um Positionen kämpfen, oder diese Konkurrenzkämpfe in der Welt, aber im Reich Gottes soll es anders laufen. Also genieße einfach deine Beziehung mit Jesus und genieße es, anderen zu dienen. Im Namen Jesus einfach verfügbar und hey, wenn er eine Position für dich hat, dann wird er sie dir geben. Und dann kann er sie dir geben. Mach dir keinen Stress über diese Dinge. Demütige dich selbst und Gott wird dich erhöhen. Ganz einfach eigentlich, stressfrei. Immer wieder fragen mich Leute, wie bist du Pastor geworden? Was hast du gemacht, um Pastor zu werden? Die Antwort ist gar nichts. Die Berufung, das ist sowas, was langsam gewachsen ist auf meinem Herzen. Aber ich habe mich nie in irgendeine Position gedrängt. Nur als Zuschauer in der Gemeinschaft zu sitzen, das hat mich auch nie interessiert. Also ich wollte schon immer beteiligt sein an dem Dienst aneinander und Leute, wenn wir nur offene Augen haben, gibt es immer Gelegenheiten zu dienen. Und dann in der Gemeinschaft, in der ich mich bekehrt habe, eines Tages hat der Lobpreisleiter da gesagt, ich will eigentlich nicht immer nur alleine spielen, vielleicht kann wer mitspielen, gibt es jemanden. Und mein Bruder und ich, wir konnten damals so 3 oder 4 Akkorde. Also haben wir angefangen, einfach verfügbar zu sein. Einfach den Lobpreisleiter zu begleiten. Und dann mit der Zeit, irgendwann hat er aufgehört und dann hat sich so eine Band gebildet und wir haben uns abgewechselt im Leiten und war eigentlich eine schöne Zeit. Derjenige, der geleitet hat, hat immer die Lieder ausgesucht und die Reihenfolge und auch den Rhythmus vorgegeben und wir anderen, wir haben einfach mitgespielt. Und wenn der, der geleitet hat, die Lieder anders gespielt hat, als ich sie normal gespielt hätte, dann habe ich mich halt angepasst. Und das war eigentlich ein gutes Training, war eine gute Erfahrung und Gott hat es gesegnet. Und dann, nachdem ich auf der Bibelschule war, haben unsere Leiter mich gefragt, ob ich ein Jüngerschaftsprogramm entwickeln will und machen will mit Leuten in der Gemeinde. Und das habe ich dann mit einem Freund von mir getan. Und gleichzeitig gab es mehrere Leute, die es am Herzen hatten, in Wien so einen Hauskreis anzufangen im Calvary Chapel Stil, also wo man Vers für Vers durch die Bibel durchgeht. Und wir sind einfach zusammengekommen. Es gab nicht den einen Leiter. Wir haben uns ausgemacht, wir bereiten uns alle darauf vor, studieren diese Bibelstelle, die wir durchnehmen, und dann kommen wir zusammen und tauschen aus. Und muss sagen, ja, Gott hat mir eigentlich schon aufs Herz gelegt, dass er möchte, dass ich das Ding leite und lehre, aber ich habe nicht irgendwie was gesagt. Bin einfach gekommen, habe versucht, ein dienendes Herz zu haben, habe studiert, habe mich gut vorbereitet, damit ich was habe, weiterzugeben. Und dann mit der Zeit, irgendwann war ich der Einzige, der sich immer nur vorbereitet hat. Und dann irgendwann haben die Leute gesagt, hey, warum lehrst du nicht die Bibelstunde? Und haben mich gefragt, okay, offene Tür, habe ich das getan. Und dann, als Gott mich nach Kunststadt berufen hat, hatte eigentlich nie vor, Pastor dieser Gemeinde zu werden. Das war eigentlich gar nicht mein Plan. Ich bin gekommen, um den Scott zu unterstützen. Und die ersten paar Jahre habe ich eigentlich mehr gebaut und geputzt und Bürokram erledigt, als irgendeinen Pastoralendienst gemacht. Ich glaube, 3 oder 4 Mal im Jahr habe ich vielleicht mal gelehrt auch. War nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es war gut. Und wichtige Lektionen gelernt. Und dann, als der Scott nach Amerika zurückgegangen ist, hat er mich gefragt, ob ich die Gemeindeleitung übernehme, den Pastorendienst. Aber von diesem Zeitpunkt, wo ich diese Berufung verspürt habe, dass Gott mich beruft in den pastoralen Dienst, bis ich wirklich Pastor geworden bin, sind einige Jahre vergangen, vielleicht so 8 oder 9 Jahre. Aber Gott ist fähig. Demütige dich vor dem Herrn und er wird dich erhöhen, wenn er eine Position oder Berufung in dem Sinn für dich hat. Er ist fähig, das zu tun, du musst ja keinen Stress machen. Also demütige dich selbst, das ist Gottes Weg. Hab ein dienendes Herz, sei verfügbar, genieß die Beziehung mit dem Herrn und den Geschwistern. Und dann kann er dich erhöhen. Und wenn nicht, dann ist auch kein Problem, oder? Weil dann willst du auch nicht in der Position sein, wenn Gott sie nicht für dich hat. Und wenn er dich erhöht in einer Leiterposition, findest du heraus, dass er dich eigentlich erniedrigt hat. Weil er, wie es die Leiterbeschreibung ist, der Leiter ist der Diener aller. Also, Gott erhöht uns unter alle anderen. Das ist fast ein Widerspruch in sich, gell? Aber so ist es im Reich Gottes. Und hier haben wir Petrus, diesen ersten Papst, wie viele glauben. Und er bezeichnet sich zuallererst als Sklaven Christi. Und dieses Wort für Sklave ist eigentlich das Wort für den niedrigsten Sklaven, den es gibt. Was ist ein Sklave? Sklave ist der Eigentum seines Meisters, das Eigentum seines Meisters. Ne? Sklave ist jemand, der seinem Meister gehört. Und sein ganzer Lebensinhalt besteht darin, seinem Herrn zu dienen. Wir können sagen, sein Lebensinhalt ist sein Meister. Wie der Paulus gesagt hat, das Leben für mich ist Christus. Das ist mein Leben. Das ist eine freiwillige Entscheidung, das ist eine Hingabe. Jesus zwingt niemanden, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen. Wir haben ein schönes Bild dafür im Alten Testament. Ihr wisst, ein Israelit, wenn er Schulden hatte, konnte er sich seinem Schuldner als Sklaven verkaufen für eine Zeit lang, 6 Jahre lang, ihm gedient, seine Schuld abgearbeitet und im 7. Jahr musste er aber freigelassen werden, konnte er freigehen. Aber es gab die Möglichkeit, wenn ein Sklave seinen Herrn lieb gewonnen hat und seine Familie lieb gewonnen hat, dass er sagen konnte, nee, ich möchte eigentlich nicht frei ausgehen, ich möchte für immer dein Sklave sein. So viel besser, bei dir zu sein, von dir versorgt zu werden, ne, hat er immer 2 Seiten. Ich habe dich lieb gewonnen, es geht mir gut bei dir, ich möchte lieber bei dir bleiben. Und was sie dann gemacht haben, dann haben sie ihn an den Türpfosten gestellt und haben ihm das Ohr durchbohrt und er hat dann einen Ohrring getragen und das war ein Zeichen, dass derjenige ein freiwilliger Sklave ist, auf Lebenszeit. Das ist ein Bild für uns. Jesus zwingt niemanden in die Nachfolge, aber ich kenne keinen besseren Herrn als ihn. Wem sonst sollten wir dienen? Wofür sonst sollten wir leben? Das war die Identität von Petrus. So hat er sich gesehen, ich bin ein Sklave und dann das zweite war ein Apostel. Das Wort Apostel bedeutet einfach so viel wie Gesandter oder Ausgesandter. Und wir sind jetzt nicht Apostel in diesem engeren Sinn, ne, die mussten Jesus gesehen haben und so weiter und so fort. Er hat eine ganz bestimmte Rolle, die Gemeinde zu begründen auch. Aber jeder von uns ist ein Gesandter von Jesus. Wir sind ausgesandt, unseren Herrn zu repräsentieren. Er hat eine Berufung für uns. Also ich weiß nicht nur, für wen ich lebe, ich weiß auch, wozu ich lebe. Ich habe einen Sinn, ich habe einen Zweck, ich habe eine Berufung, ich habe eine Aufgabe. Jesus hat gesagt in Johannes 20, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Und er hat seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid kleine Lichter in dieser finsteren Welt. Ihr lebt als Christen, als kleine Christusse bedeutet das eigentlich. Ihr repräsentiert mich. Wo immer wir hingehen, bringen wir Jesus mit. Sind lebendige Beispiele für seine Gnade. Bringen die gute Botschaft dorthin. Sagen Sie weiter, was Jesus für uns getan hat. Und was immer wir tun, das tun wir für ihn und tun wir mit ihm. Und Jesus hat gesagt, ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende dieses Zeitalters. Und dann das Wichtigste, der Petrus würde sagen, ich bin nicht nur ein Sklave, ich bin nicht nur ein Gesandter, sondern ich bin auch ein Bekannter von Jesus. Wird gleich mehr drüber reden. Wird viel über Kennen oder Erkennen reden. Also unser Dienst, unser Leben ist immer in dem Kontext von der Beziehung mit Jesus. Petrus wusste, wer er war. Er hat seine Identität gefunden. Und wie viele Menschen gibt es, die herumlaufen und auf der Suche sind nach ihrer Identität? Wissen nicht, wer sie sind, wissen nicht, wo sie herkommen, wissen nicht, wo sie hingehen, wissen nicht, wozu sie da sind, was das Leben hier soll. Aber wir wissen unsere Identität. Wir können mit Paulus sagen, das Leben ist für mich Christus. Das ist, wer wir sind. Zumindest theoretisch wissen wir es, oder? Ihn zu kennen, ihm zu dienen, ihn zu repräsentieren, sein Reich zu bauen. Darum geht es in unserem Leben. Und hey, wenn ein Teenager entdeckt, wenn du ein Teenager bist und du bist dir bewusst, dass Jesus nicht dazu da ist, um dir einen Freund oder eine Freundin zu geben oder sonst irgendwas, sondern dass du dazu da bist, um ihn zu kennen und ihm zu dienen, dass du dafür lebst, zu seiner Freude und zu seiner Ehre, hey, dann hast du deine Identität entdeckt. Und wenn ein Ehemann und eine Ehefrau entdecken, dass die Ehe nicht ein Vertrag ist zwischen 2 Menschen, sondern eine Bundesbeziehung, eine Dreierbeziehung zwischen 2 Menschen und Gott, und dass das Ziel der Ehe nicht ist, dich glücklich zu machen, sondern dass ihr ein Team seid zur Ehre Gottes, um etwas von ihm darzustellen in dieser Welt, dann lebt ihr in eurer Berufung. Lebt eure Identität. Und wenn ein Arbeitnehmer entdeckt, hey, ich arbeite nicht für meinen Chef, sondern alles, was ich tue, tue ich für den Herrn, dann wirst du deine Arbeit oder die Schule, wenn das deine Arbeit ist, nicht länger als notwendiges Übel sehen, sondern als Anbetung Gottes. Und dann wirst du eine ganz neue Vision und Motivation haben. Und wenn du ein Unternehmer bist und du realisierst, meine Firma, die gehört eigentlich nicht mir, die gehört Gott. Ich bin nur Verwalter. Gott ist mein Chef. Und du deine Firma siehst als Werkzeug, um ihn zu ehren und ihn anzubeten und deinen Mitarbeitern und deinen Kunden zu dienen. Nicht darum geht, dein Reich zu bauen, sondern Gottes Reich, es dich ermöglicht zu geben und ins Reich Gottes zu investieren, dann findest du deine Berufung. Identität für dich und auch für deine Firma. Und wenn du eine Mutter bist und dich nicht nur als Hausfrau und die Versorgerin deiner Kinder siehst, wofür man heute ungerechtfertigterweise nicht besonders viel Anerkennung bekommt, leider in unserer Gesellschaft. Sondern wenn du dieses Vorrecht siehst und diese Gelegenheit siehst, dass du deine eigenen Kinder zu Jünger Jesu machen darfst, um eine neue Generation von Jesus-Nachfolgern heranzuziehen, die das Reich Gottes weiterbauen, wenn wir schon längst abgetreten sind, hey, dann wirst du deine Berufung und deine Identität leben und wirst begeistert sein von diesem Vorrecht, das Gott dir gibt, von dieser Gelegenheit. Und so, ich wünsche mir, dass wir alle nicht nur mit Überzeugung da oben, sondern auch mit unserem Herzen sagen können, ich weiß, wer ich bin. Ich bin Sklave Christi, ich bin sein Gesandter, ich bin sein Bekannter, das ist meine Identität. Das ist, wer ich bin. Und dass wir jeden Tag mit diesem Bewusstsein leben. Lass uns weiterlesen, dass wir heute ein bisschen mehr als einen halben Vers schaffen. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesu Christi. Haben den Absender gesehen, jetzt sehen wir den Empfänger und es ist ja allgemein gehalten hier, ne? An alle, die den gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, schreibt der Petrus. Es betrifft auch uns. Wir haben denselben Glauben wie die Apostel und wie der Petrus. Und er sagt uns hier, es ist ein kostbarer Glaube. Es ist kostbar. Denkt an all das, was Jesus uns gebracht hat. Er hat uns in Beziehung mit Gott gebracht. Er ist der Einzige, der uns in Beziehung mit Gott bringen kann. Es ist unglaublich, oder? Dass wir als Christen aufschauen können zu dem allmächtigen, unendlichen, ewigen Gott und sagen dürfen, Papa, Abba, wow, und wir sind von ihm geliebt und wir sind von ihm angenommen, wir sind von ihm adoptiert als seine Kinder und er nimmt in uns Wohnung durch den Heiligen Geist und er erfüllt uns und er stärkt uns und er rüstet uns zu und er heilt uns und er verändert uns. Wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind, egal wo du herkommst. Aber wir müssen auch nicht dieselben bleiben, sondern Gott verändert uns. Preis dem Herrn, das ist wunderbar. Ich war so ein zorniger Kerl früher und Gott sei Dank hat Gott mich verändert an dem Punkt. Es bringt Lebensqualität. Und er hat ewiges Leben für uns. Lebensqualität hier und jetzt. Ewiges Leben beginnt schon hier. Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und dann in Ewigkeit seine Herrlichkeit vollkommen. Sein ewiges Leben im Himmel. Und wir dürfen Gottes Mitarbeiter sein und wir dürfen die Wahrheit kennen. Und wir könnten noch weiter denken, was Jesus uns alles gebracht hat. Ich meine, ist es nicht ein kostbarer Glaube? So kostbar, dass jeden Tag viele Geschwister bereit sind, dafür ihr Leben zu geben. Gott zu kennen und ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben und für ihn zu leben, das ist wichtiger und wertvoller als das eigene Leben. Bei ihm zu sein ist wertvoller als mein Leben. Ist wichtiger als all das, was die Welt anzubieten hat in den paar Jahren, die wir hier haben. Wie wertvoll ist dein Glaube für dich? Wenn du wirklich ehrlich bist zu dir selbst, welche Priorität hat Jesus in deinem Leben und deine Gemeinschaft mit ihm und sein Wort und sein Reich und dein Dienst für ihn in deinem Leben? Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle unsere Prioritäten einfach dem Wert unseres Glaubens neu anpassen. Genießen wir ihn? Freuen wir uns an ihm? Nutzen wir diese Privilegien, die er uns gebracht hat? Leben wir diesen Glauben aus? Sind wir begeistert? Sind wir dankbar? Was, wenn du herausfinden würdest, dass der Steve Jobs einer deiner entfernten Verwandten war? Der Gründer von Apple, der vor kurzem verstorben ist. Was, wenn du herausfinden würdest, dass er ein entfernter Verwandter ist und dass du einer seiner Erben bist und dass du 100 Millionen Euro geerbt hast von ihm? Was würdest du tun? Würdest du dich freuen? Würdest du lachen? Würdest du jubeln? Würdest du tanzen? Würdest du singen? Halleluja! Vielleicht sollten wir das öfter tun, ha? Weil wir haben so viel mehr. Wir sind Miterben mit Jesus Christus. Wir sind Königskinder. Wir haben große und kostbare Verheißungen von Gott persönlich. Wenn wir hier im Vers 4 lesen. Wir vergessen es so oft, wie reich wir beschenkt sind. Ha? Und deshalb schreibt der Paulus im Vers 12, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst. Und das mache ich jetzt hier. Ich erinnere uns und mich selbst. Ich muss mich selber daran erinnern, wie kostbar unser Glaube ist, was Jesus uns gebracht hat. Psalm 103, preise den Herrn, meine Seele, und mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, redet hier zu sich selbst. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Guten sättigt dein Leben. Preise den Herrn. Amen?
Amen?
Amen? Amen. Ja, genau. Den gleich kostbaren Glauben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Weil Jesus ein gerechtes, ein sündenloses, ein perfektes Leben für uns gelebt hat, das wir nicht leben können. Und weil er am Kreuz unser ungerechtes Leben auf sich genommen hat, wir Leben getauscht haben. Wir sind jetzt begleitet, wenn wir uns Jesus anvertraut haben, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Perfektion. Das wird uns zugerechnet. Und so, er hat unsere Erlösung und er hat allen Segen für uns erkauft. Er hat unsere Beziehung mit Gott geheilt. Er wird Heiland genannt hier. Er ist unser Heiland und Gott. Er hat unsere Beziehung mit Gott geheilt, unsere Beziehung mit sich selbst. Es ist ein Vers hier, der die Göttlichkeit von Jesus Christus bezeugt. Im Griechischen ist es ganz klar, dass hier nicht von zwei Personen die Rede ist, von der Gerechtigkeit unseres Gottes und dann dem Heiland Jesus Christus, sondern dass hier von einer und derselben Person die Rede ist. Er ist unser Gott und Heiland, Jesus Christus. Neue Lebende Übersetzung übersetzt es so, er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Das ist eine Person. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus Gott ist. Wenn wir es ganz konkret formulieren wollen, die zweite Person des dreieinigen Gottes. Und er wurde Mensch. Er wurde unser Retter. Er wurde unser Heiland. Er war vollkommen Gott und er war vollkommen Mensch. Und das ist einer der Verse in der Bibel, der uns das bezeugt. Ich gebe euch noch zwei Beispiele. Kennt ihr alle Johannes 1,1 und 1, Vers 14? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es weiter, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus war Gott, er war bei Gott, er war Gott und er wurde Mensch. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, im Vers 8, da spricht Gott, der Vater, über den Sohn. Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus, der Sohn, ist Gott. Und ich weiß, dieses Konzept des einen Gottes, der in drei unterscheidbaren Personen existiert und der in Jesus Mensch wurde, das ist für uns intellektuell nicht ganz zu begreifen. Wir können uns das nicht wirklich vorstellen. Das ist so mindestens eine Dimension zu hoch für uns. Aber das ist das klare Zeugnis der Heiligen Schrift. So offenbart sich Gott uns. Und okay, Gott ist etwas komplizierter, als wir es uns vorstellen können. Aber es ist eigentlich beruhigend. Weil wenn du deinen Gott völlig verstehen kannst, dann hast du ihn wahrscheinlich selbst geschnitzt. Der wahre Gott, der Gott der Bibel, er ist ewig, er ist unendlich, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist in einer ganz anderen Dimension als wir. Und wenn wir es nicht völlig intellektuell ergreifen können, ist es okay. Das zeigt uns nur, dass wir eigentlich hier auf dem richtigen Weg sind. In Vers 2 haben wir den Gruß von Petrus an seine Leser. Er schreibt, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Gnade ist unverdiente Gunst. Gnade bedeutet, dass Gott uns beschenkt, ohne dass wir es verdient haben. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus es für uns verdient hat. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir aus Gnade in der Beziehung mit Gott stehen, dass wir es uns nicht verdienen können und müssen, dass wir trotzdem, trotz uns, unserer Unvollkommenheit, Vergebung und Annahme und Heil und Segen von Gott erwarten dürfen, dann wird es unser Herz mit Frieden erfüllen. Wir sehen es immer in der Reihenfolge. Zuerst Gnade und dann Frieden. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist. Und Petrus wünscht uns hier, dass wir wachsen in der Gnade und im Frieden. Dass wir uns immer mehr beschenken lassen von Gott, unverdiente Gunst von ihm erwarten. Dass wir immer mehr mit seinem Frieden erfüllt werden. Und wie können wir das? Er schreibt, indem wir Gott und Jesus, unseren Herrn, besser kennenlernen. Oder vielleicht steht in manchen Übersetzungen Gott, unseren Herrn Jesus. Ist unklar hier, ob es von einer Person oder von zwei Personen hier spricht. Aber für uns, die wir an die Dreieinigkeit glauben, ist beides kein Problem. Das Interessante ist das Wort für Erkennen hier. Epignosis im Griechischen. Es bedeutet eine volle, vollkommene Erkenntnis. Im Gegensatz zu Gnosis einfach. Eine unvollkommene, stückweise Erkenntnis. Also dieses Präfix Epignosis bezeichnet eine vollkommene Erkenntnis, ein volles Kennen. Und in diesem Wort ist auch impliziert eine Erkenntnis aus einer persönlichen Erfahrung. In unserem Fall mit Jesus Christus. Also mit einem Vertrautsein, können wir vielleicht sagen. Nicht nur Kopfwissen. Nicht nur, dass wir etwas über Gott oder über Jesus wissen, sondern dass wir Gott und Jesus persönlich kennen, persönlich erfahren. Ein griechisches Lexikon hat es so formuliert, es ist ein von Person zu Person Erkennen durch intime Gemeinschaft. Interessantes Wort. Interessant auch, dass die Bibel im Alten Testament dieses Wort erkennen für die intimste Beziehung zwischen, in der Ehe zwischen Mann und Frau gebraucht. Erkennen. Zum Beispiel, du magst den Chuck Smith, den Pastor der ersten Calvary Chapel, kennen in einem gewissen Sinn. Du hast seine Biografie gelesen vielleicht, du hast seine Kinder befragt, du hast alle Informationen zusammengetragen über ihn. Vielleicht warst du sogar mal auf einer Pastorenkonferenz und hast ihn aus der Ferne gesehen oder ihm vielleicht mal kurz die Hand geschüttelt. Aber seine Ehefrau, die Kay, die kennt ihn. Die kennt ihn wirklich. Die hat eine ganz andere persönliche, intime Beziehung, eine ganz andere persönliche Qualität von Kennen oder Erkennen, als du sie hast. Und so unser Kennen von Gott ist nicht nur was Intellektuelles, nicht nur irgendwie Faktenwissen, sondern es geht um Erkennen in dieser Art von Beziehung, Vertrautsein, Erkennen aus persönlicher Beziehung. Paulus schreibt uns nicht, ich weiß, woran ich glaube, sondern er schreibt im 2. Timotheusbrief, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Beziehung. Johannes 17, Vers 3. Da sagt Jesus, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also es geht hier um ein Wachsen in Gnade und im Frieden, wenn wir unsere persönliche Beziehung mit Jesus vertiefen. Wenn wir ihn immer besser kennenlernen. Das ist der Weg. Wie können wir mehr wachsen in der Gnade Gottes und im Frieden Gottes? Durch Erkenntnis von Gott, von Jesus Christus. Wir ihn besser kennenlernen, wer er ist. Und wie können wir das tun? Ja, indem wir sein Wort lesen, indem er sich uns offenbart, indem wir Gemeinschaft mit ihm praktizieren, im Gebet, der Anbetung, der Gemeinschaft mit dem Leib Christi, wir zusammenkommen, indem wir ihm vertrauen, indem wir uns ihm hingeben, indem wir ihn erleben. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir, wenn wir Bibel lesen, wenn wir unsere stille Zeit halten jeden Tag mit Gott, dass wir nicht Bibel lesen, um Informationen zu sammeln. Oder einfach so unser Kapitel abarbeiten, weil es im Bibelleseplan für heute am Programm steht. Manchmal können wir Christen reinfallen in diese Routine. Ich kenne das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich denke, wir sind alle gleich. Aber nicht einfach abarbeiten, sondern es geht darum, dass wir Gott begegnen in seinem Wort. Dass wir mit dem Herzen lesen, dass wir sagen, Jesus, ich will dich besser kennenlernen. Ich will von dir lernen. Ich will dich erfahren. Und was ich über ihn lerne, im Gebet reagieren dann, in Gemeinschaft feiern mit ihm. Beten, dass er es mir auch persönlich macht, was er mir sagt in seinem Wort. Auf ihn hören und dann im Vertrauen es auf ihn umsetzen und ausleben. Glaubensschritte machen aufgrund von seinen Verheißungen. Wenn wir das tun, dann werden wir ihn erleben, dann werden wir sein Wirken erleben in unserem Leben und so werden wir ihn wirklich besser kennenlernen. Es geht bei unserer stillen Zeit nicht um eine Hausaufgabe, sondern es geht um Gemeinschaft. Und Gnade und Friede wird uns immer reichlicher zuteil, je besser wir Jesus kennenlernen. Denn er ist gnädig. Das ist eine Eigenschaft von ihm. Gnade ist in erster Linie nicht was, was Gott uns gibt, sondern Gnade ist etwas, wie er ist. Ist eine Eigenschaft Gottes. 2. Mose 34, Vers 6, diese Stelle, wo Mose zu Gott sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen, ich will mehr von dir. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief seinen Namen aus: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist, wie er ist. Er ist gnädig. Gnade ist etwas Persönliches, auch für dich. Gnade drückt Gottes Herz für dich aus. Gnade beschreibt ein Gefühl, wenn wir so sagen wollen, das Gott für dich hat. Wenn Gott dir Gnade schenkt, dann ist es nicht irgendwie so ein Geschenk, was nicht von Herzen kommt. Inhaltsleer. Manchmal kriegen wir so Geschenke, manchmal machen wir selber so Geschenke, oder? Ah, der hat mir was gegeben, jetzt muss ich ihm auch was zurückgeben. Und ich habe meiner Frau versprochen, ich bin um 7 zu Hause, ich komme um 9, jetzt kaufe ich besser Blumen mit und bringe ein Geschenk mit, damit sie mir nicht allzu böse ist. Das ist was anderes, als wenn du durch den Supermarkt gehst und Blumen siehst und denkst, ach, ich liebe meine Frau so, ich möchte sie beschenken. Ich bringe dir die mit, das macht dir sicher eine Freude, ich möchte eine Freude machen. Deswegen gibt Gott uns Gnade. Das drückt sein Herz aus. Er beschenkt dich, weil er dich liebt, weil er dich mag, weil er dich wertschätzt. Durch seine Gnade drückt Gott seine Zuneigung für dich aus. Er ist verliebt in dich. Sein Geschenk der Gnade, seine unverdiente Gunst kommt von Herzen. Und da ist auch die Quelle von Gottes Gnade. Die Ursache für Gottes Gnade in deinem Leben ist nicht in dir, den Empfänger, sondern ist in dem Geber allein. Der Grund, warum Gott dich beschenkt, ist in ihm. Nicht in dir. Nicht, weil du so liebenswert bist oder so toll bist oder weil du es verdient hast. Nee, er beschenkt dich trotz dir eigentlich. Er ist liebevoll, er ist gnädig, er liebt dich, er mag dich, er schätzt dich trotz allem. Und deswegen will er dich beschenken mit seiner Erlösung, indem er dir Kraft gibt für dein tägliches Leben, Frieden, Segnungen, die Gott uns schenkt. Es kommt von seinem Herzen. Müssen wir verstehen. Dann wird Gnade ein viel persönlicheres, wärmeres Konzept für uns. Weil wir so eine bedingungslose Liebe hier in dieser Welt nicht kennen. Und ich glaube auch, weil wir oft versagen und uns oft mal unwürdig fühlen. Und wir fühlen uns unwürdig, weil wir eigentlich unwürdig sind. Das ist die Realität. Aber deswegen denken wir manchmal, dass wir Gott irgendwie so nerven und dass Gott uns gerade irgendwie so erträgt wegen Jesus, weil Jesus so alles für uns gerichtet hat. Aber nee, das stimmt nicht. Gott ist verliebt in dich. Du bist begleitet mit Jesus Christus. Gott sieht dich an und sagt, boah, du bist wunderschön. Er hat warme Gefühle für dich. Er ist verliebt in dich wie der Bräutigam in seine Braut, er mag dich, er schätzt dich und aus dieser seiner Liebe heraus für dich will er dich beschenken. Und je besser wir diese wunderbare Person, Gott, kennenlernen, seine Liebe, seine Gnade, seine Treue erfahren, desto mehr wird sich unser Herz ihm öffnen. Und desto mehr werden wir ihm vertrauen. Und desto mehr werden wir seine Gnadengeschenke und diese Identität, die er uns geschenkt hat, auch wirklich annehmen. Und desto mehr wird sein Friede unser Herzen erfüllen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18 heißt es, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir reagieren auf seine Liebe. Und wir wenden uns ihm zu. Wir sagen, Herr, ich liebe dich. Und ich weiß, ich bin deine geliebte Braut. Ich weiß, ich bin dein adoptiertes Kind. Aber ich will mein Leben auch dir zurückgeben. Herr, ich will bei dir bleiben, weil ich werde keinen besseren Herrn finden. da draußen. Ich will dein Diener sein, ich will dein Sklave sein, mein Leben lang. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Und das wird meine Freude und das wird meine Ehre sein, dein Diener zu sein. Ich will für dich leben, ich will dir Freude bringen, ich will dir Ehre bringen. Das ist biblisches Christentum. Und nächste Woche wird Petrus mehr über Gottes Gnade sprechen in unserem Leben und das, was sie bewirkt in unserem Leben und auch was das Erkennen von Gott bewirkt in unserem Leben. Wird uns noch tiefer reinnehmen in dieses Geheimnis der Beziehung mit ihm. Und wir wollen uns heute Morgen. Ich habe nicht viel geschlafen heute Nacht. Ich bin noch nicht mal irgendwo im Abend. Es war wieder eine lange Nacht. Wir wollen uns heute Morgen noch Zeit nehmen, Abendmahl zu feiern. Und ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Das, was wir jetzt gelesen haben, vielleicht ist es noch immer da oben und noch nicht ganz hier ins Herz gesunken. Und das ist oft ein langer Weg, obwohl es nur 30 Zentimeter sind. Aber vielleicht, wenn wir betrachten, was Jesus für uns getan hat. Seine Hingabe an uns, seine Gnade, dieses unverdiente Geschenk, was er uns gemacht hat, dass er sich selbst uns geschenkt hat. Vielleicht wird es unserem Herzen helfen, ein Stück weit mehr zu verstehen, ihn ein Stück weit mehr zu erkennen. Nicht nur da oben, sondern wirklich aus Erfahrung. Weil er hat gesagt, das ist mein Leib, der für dich ist, für euch. Und dieser Kelch, das ist ein neuer Bund in meinem Blut. Das ist die Erlösung, die er uns gebracht hat. Das ist seine persönliche Liebeserklärung an dich heute Morgen. So lasst uns diese Gemeinschaft mit ihm genießen. Und lasst uns die Hingabe neu machen. Das ist eine Beziehung. Wir werden das Abendmahl austeilen und Markus wird noch ein paar Lieder spielen und genießt einfach diese persönliche Beziehung mit dem Herrn. Auch im Betrachten von dem, was er für uns getan hat, seiner Hingabe an uns. Das persönliche Zeit mit ihm. Vater, ich möchte beten, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist ein Stück weit mehr zu begreifen, diese unbegreifliche Gnade und Liebe, dieses unverdiente Geschenk, Herr, das du uns getan hast, gegeben hast, Herr. Hilf uns, dich und dein Herz ein Stück weit mehr kennenzulernen. Dass wir dich mehr lieben lernen und dass wir dich mehr schätzen lernen. Vater, wir danken dir für dieses Abendmahl, das Bild, was Jesus uns gelassen hat. Und ich bete, Herr, dass du uns offene Augen schenkst, dass du uns die Augen unserer Herzen öffnest heute Morgen. Ich bete, dass jeder dir persönlich begegnen kann, egal wo er gerade steht, dass du ein Stückchen weiter zu dir ziehst. Stückchen mehr von dir begreifen lässt. Hilf uns dabei, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.